Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Heute gibt es im Podcast für Schutz und Sicherheit Teil 2 des Interviews. Dazu viel Spaß.
Was dann noch dazu kommt, dann vor Gericht sagt der Richter ja, der arme Gast, der war ja betrunken, der wusste ja gar nicht, was er macht, aber Sie waren nüchtern, Sie richtig. Wussten genau, was Sie tun.
Ja. Ja, Sie sollten aufgrund Ihrer Ausbildung wissen, Alkohol und Drogen wird ja begünstigt, sage ich mal. Ja. Also es hieß immer bei der Polizei, wenn ich aus einer Straftat gut rauskommen möchte, bringe ich mich davor.
Ja.
Also von so, daher.
Außer beim Autofahren, da klappt es nicht.
Außer beim Autofahren, genau.
Klappt es nicht. Ja, Stichwort Drogen, Alkohol, auch das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich da genauer befassen. Geht es jetzt mehr darum, dass die Sicherheitsmitarbeiter sowas nach Möglichkeit nicht nehmen oder geht es mehr darum, dass Sicherheitsmitarbeiter mit Leuten besser umgehen können, die unter Drogen oder Alkohol stehen oder beides?
Es geht zum einen aus arbeitsrechtlicher Sicht natürlich. Wann darf ich denn Alkohol noch trinken oder wann darf ich unter Alkohol überhaupt noch zur Arbeit kommen? Auch wie muss der Vorgesetzte, Einsatzleiter, Objektleiter zum Beispiel reagieren, wenn ein Kollege oder Kollegin unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kommt? Also dieser Bereich. Aber in erster Linie geht es darum, wie verändern Alkohol und Drogen die Menschen? Also wie kann ich damit umgehen, zum Beispiel bei Veranstaltungen oder auch bei Behörden erleben wir das oft oder momentan auch aufgrund von Corona. Wenn ich das Beispiel mal nennen darf, es gibt Menschen, die sind Alkoholiker und wissen es aber gar nicht. Sondern wir haben bei uns, wenn wir Deutschland nehmen, in Deutschland haben wir eine Akzeptanz von Alkohol, was sich eigentlich schon im gefährlichen Bereich bewegt. Und es gibt verschiedene Arten vom Alkoholismus, von der Abhängigkeit, von der Sucht. Und wenn wir jetzt nur mal den Bereich Alkohol nehmen, man denkt immer, Alkoholiker, das sind die, die sind jeden Tag betrunken. Ja. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten und Definitionen. Und es kann auch sein, dass jemand über Wochen nichts trinkt und stürzt an einem Abend auf der Bierzeltveranstaltung wieder komplett ab. Ja, also das heißt, er hat ein Problem mit Alkohol, weil er nicht mehr aufhören kann. Und die schlimmste Form, was wir eigentlich im Sicherheitsdienst haben, oder überhaupt Menschen, die im Umgang mit Kunden oder Besuchern sind, auch auf allen Behörden momentan, ist, dass es Menschen gibt, die haben einen Pegel von 1,5 bis 2 Promille und sind aber nach außen hin stocknüchtern, die sich das antrainiert haben. Die wissen genau, wann muss ich was trinken, dass ich meinen Pegel halte.
Pegeltrinker, ja.
Genau, diese Pegeltrinker. Und was dann dazu kommt, bei vielen äußert sich das zum Teil in einer extremen Eifersucht, was ich dann vom Problem habe bei Veranstaltungen zum Beispiel. Ich schaue als Security eine Frau vielleicht unbewusst an und die kommt mit ihrem Partner und der wird sofort eifersüchtig, weil er ein Alkoholproblem zum Beispiel hat, was er auch selber gar nicht weiß. Ja. Und dann kommt es zur Eskalation. Oder was ein schwieriger Bereich ist, ist der Bereich der Depressionen. Das heißt, viele Menschen sind in Depression, wissen aber gar nicht, dass sie in der Depression sind. Und das wird oft ausgelöst von Alkohol und Drogen. Und da haben wir das Problem, gerade im Sicherheitsbereich, wenn wir mit so Kunden zu tun haben, momentan die Lage, mittlerweile wird sogar im Fernsehen von der Regierung Werbung geschaltet für Plattformen, wenn man unter Depressionen leidet, wo man sich hinwenden kann. Aber da sollten wir auch die Kollegen und Kolleginnen dahin schulen, dass die mal verstehen, was passiert eigentlich bei einem Menschen, der eine Depression hat. Weil das kann für uns sowohl als Kollege, Kollegin im Unternehmen ein großes Problem werden, aber auch in Form von Besuchern, von Kundenkontakt, wenn so ein Mensch uns plötzlich gegenübertritt, der eine Depression steckt und es aber nicht weiß. Und da gibt es Anzeichen dafür. Und wenn ich sowas weiß und beobachten kann, dann kann ich ganz anders auf diesen Menschen eingehen. Das heißt, ich muss nicht gleich prügeln, ablegen oder hitzige Diskussion beginnen, weil in dem Moment bringt das gar nichts, sondern es gibt dann Vorgehensweisen, die ich einhalten kann und sage, okay, der hat eine Depression, da muss ich jetzt so und so vorgehen. Und darum geht es mir eigentlich bei meinen Schulungen. Also zum Erklären, was verändert Alkohol und Drogen bei unseren Kunden, sage ich mal.
Ich war vor einigen Jahren mal bei einem Seminar der Berufsgenossenschaft zum Thema Alkohol am Arbeitsplatz Und dann sollten sich also alle Teilnehmer so ein bisschen einschätzen, wie viel Alkohol sie trinken. Und ich habe dann erzählt, ich wäre gezwungen, an Silvester mal an einem Alkohol zu nippen, sonst trinke ich das ganze Jahr keinen Alkohol. Und dann wollte mir der Dozent allen Ernstes erklären, ich bin alkoholgefährdet. Ja, also ich fand es dann etwas übertrieben, ja.
Also man hat überhaupt kein Problem. So ist auch die gängige Definition, wenn man zwei, drei Mal in der Woche gemäßigt zum Essen gemütlich was trinkt oder abends mal gemütlich was trinkt. Ja. Und hat auch nicht das Verlangen zum Beispiel danach, ich muss jetzt was trinken, sondern kann sagen, ich genieße das tatsächlich. Es ist der Umstand, man sitzt mit Freunden beisammen und der Ehefrau mit dem Ehemann und oder schaut einen schönen Film und hat aber immer mal ein, zwei, drei Tage dazwischen, wo man nichts trinkt. Das ist, das ist alles in Ordnung. Nur wenn dann das Verlangen danach kommt, dann wird es natürlich kritisch. Was man auch nicht weiß, man denkt immer, man wird süchtig oder abhängig nach dem Alkohol oder nach der Droge. Wir werden ja süchtig nach dem Zustand. Aha. Also nicht nach der Droge, sondern der Zustand, was Alkohol oder Drogen bei uns auslösen. Ja. Das sollten wir uns auch bewusst werden eigentlich. Das ist ein ganz großer Unterschied. Auch. Und dadurch leben wir auch ganz bestimmt oder solche Menschen eben und wie gesagt, deswegen versuche ich das auf Schulungen zu erklären, was passiert eigentlich mit diesen Menschen, weil wenn wir dieses Hintergrundwissen haben, können wir als Sicherheitsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz anders auch reagieren.
Also ich habe mal gelesen, so 2 Bier täglich ist so, wäre so eine ungefähr eine Grenze. Und man sagt, also dieses regelmäßig jeden Tag 2 Bier. Also ich erinnere mich noch an meine Jugend. Hat mein Vater mittags 2 Bier, abends 2 Bier, zum Fernsehen 2 Bier. Das heißt, wir waren schon 6 Bier. Und dann hat er jederzeit, ich könnte jederzeit aufhören. Ich will bloß nicht, ja.
Ich trinke nur ab 20 Uhr und dann 19:58 schon da und das Bier öffnen. Mehr so bei Frauen ist es natürlich ein bisschen weniger, aber es ist tatsächlich so 1,5 bis 2 halbe, also 0,5, sagt man, okay, ist so auch akzeptiert. Aber wenn es dann tatsächlich vor allem zu ungünstigen Zeiten, also wenn man morgens schon aufsteht und ein Bier benötigt zum Beispiel oder auch, was ich auch schon erlebt habe, dass ein Mitarbeiter mit einem Kisten Bier auf die Arbeit kommt, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Dann kann man davon ausgehen, könnte ein Problem vielleicht vorliegen. Gell? Ja.
Gut, jetzt ist es ja oft so, dass das in Anführungszeichen gerne verleugnet wird. Jetzt, wenn hier jemand zuhört und sagt, also eigentlich könnte ich schon in diesen Bereich reinfallen, was sollte derjenige denn jetzt tun?
Es gibt im Internet tatsächlich auch anonyme Stellen, da kann man sich zum Beispiel hinwenden und Fragen oder seinen Fall schildern. Das sind also wirklich dann Ärzte und Psychologen, die dieses Forum auch betreuen. Ist auch kostenlos, dieser Anruf. Und da kann man sich schon mal informieren. Und es gibt auch so eine Art Liste, die man selber ausfüllen kann und bekommt dann anschließend auch sofort, es ist zwar keine Diagnose, aber schon ein Hinweis, es könnte vielleicht kritisch sein. Auch für den Bereich Depressionen zum Beispiel gibt es das auch. Und ich glaube, das ist sogar von der Bundesregierung aus. Das sind 2 Plattformen, die dort gemacht werden. Mhm. Und das wäre zum Beispiel was, man kann das anonym machen. Ja. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Behördenschulungen oder Unternehmensschulungen gebe. In dem Moment, logischerweise, möchte man sich nicht outen. Deswegen biete ich immer an, als Suchtberater und psychologischer Berater auch, dass ich anschließend im 4-Augen-Gespräch, wenn jemand ein Problem hat, da kommen tatsächlich Menschen zu. Aber es geht ja nicht nur um den Mensch selber, sondern auch um die Angehörigen, die leiden genauso. Dass sie sagen, ich habe in der Familie dieses Problem. Und so, das wäre zum Beispiel tatsächlich eine erste Anlaufstelle. Es ist anonym, weil es ist tatsächlich für jemand, der sich selber eingestehen muss, er hat ein Problem. Da bricht erstmal die Welt zusammen. Das ist aber immer noch besser, das selber zu erkennen, als wenn es von außen kommt, vom Vorgesetzten, vom Chef, von den Ehepartnern, was auch immer. Weil da geht es erstmal nach unten. Weil das ist erstmal, da fällt das Selbstbewusstsein erstmal wirklich weg. Ja. Weil man fühlt sich als Versager. Man weiß, okay, ich konnte jetzt über einen gewissen Zeitraum eine Scheinwelt aufbauen, ich habe es für mich behalten, aber jetzt haben es die anderen gemerkt. Und da fallen tatsächlich viele in ein ganz großes Loch. Deswegen so eine anonyme Beratungsstelle einfach in Anspruch nehmen. Das sind wirklich Ärzte, Psychologen, Therapeuten und die helfen dann weiter anonym und sagen, okay, hier und hier könnte man sich hinwenden oder diesen Schritt würde ich empfehlen.
Ja. Vielleicht ein Thema, was auch immer wieder aufpoppt. Ich bin jetzt der Sicherheitsmitarbeiter und ich stelle fest, ein Kollege trinkt regelmäßig Alkohol, auch während des Dienstes. Dann ist immer diese zweischneidige Geschichte, verrate ich ihn jetzt, bin ich das Kameradenschwein, dulde ich es und es passiert irgendwas. Wie sollte man denn mit so einer Situation umgehen?
Also die Frage wurde öfters gestellt. Und wenn man dieses, wenn man diesen Gedanken hat, dann kann man sagen, okay, ich bin vielleicht ein gesetzestreuer Mensch, da schreibt uns ja die DGUV und auch das Arbeitsgesetz vor, dass wir als Mitarbeiter, also nicht nur im Sicherheitsbereich, sondern in jeglicher Art von Arbeit, dazu verpflichtet sind, erhebliche Gefahren abzuwehren und diese zu melden. Das heißt, wenn ich merke, ein Kollege kommt zur Arbeit oder ist bei der Arbeit, trinkt bei der Arbeit und das gefährdet vielleicht sogar die Arbeit und Alkohol und Drogen, dann muss ich eigentlich oder sollte ich eigentlich zum Vorgesetzten gehen, weil der Vorgesetzte ist definitiv verpflichtet, etwas zu machen, vom Gesetz her. Beim Mitarbeiter ist es wirklich so, man sagt so eine Grauzone, muss er nicht, aber aus Eigenschutzgründen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dass man dann zu einem Vorgesetzten geht. Den Mitarbeiter selber direkt würde ich gar nicht ansprechen. Das ist gar nicht so gut, weil man nicht weiß, wie der Mitarbeiter dann reagiert. Also manche flippen aus, es kommt zu Wüstenprügeleien. Okay. Deswegen meine Empfehlung, wie gesagt, das für denjenigen bricht eine Welt zusammen, wenn er das hört. Deswegen würde ich einen Kollegen nicht direkt ansprechen. Ich würde versuchen, das mit dem Vorgesetzten zu besprechen, dass der Vorgesetzte dieses übernimmt. Weil der Vorgesetzte hat einen ganz klaren Plan vom Arbeitsgesetz her, Arbeitsschutzgesetz her, wie ich ihn einhalten muss.
Sollte ihn haben.
Sollte ihn haben, genau. Sollte ihn haben. Aber da gibt es zum Glück das Gesetz, um das nachlesen kann, dann was er machen muss. Größere Unternehmen haben natürlich eine Suchtberatung im Unternehmen schon drin. Suchtberater, die das auch übernehmen. Ansonsten gibt es wirklich Suchtberatungsstellen, die in dem Fall auch helfen. Aber nochmal auf die Frage zu kommen, ich würde empfehlen, ein Sicherheitsmitarbeiter, ich würde aus Eigenschutzgründen, würde ich es nicht selber darauf ansprechen, sondern vier Augengespräche mit dem Vorgesetzten, Chef suchen und der müsste sich dann überlegen, was macht er. Ja, wenn es tatsächlich zu einem Vorfall kommen sollte, was auch schon öfters kam, dann gibt es tatsächlich auch ein großes Problem.
Alle Beteiligten, ganz genau.
Genau, rechtlicher Natur. Und ja. Ich weiß von einem Unternehmen, das war mit einem großen Politiker eine Veranstaltung und ein Mitarbeiter, eine Stadt war Veranstalter von einer Rede von einem großen Politiker und ein Mitarbeiter kam betrunken zum Dienst. Die Stadt als Auftraggeber hat sich den Einsatzleiter gekrallt, hat gesagt, der darf nicht arbeiten. Und der Einsatzleiter macht schon mal einen großen Fehler, er schickt ihn nach Hause. Aber sobald er die Kenntnisse bekommen hat als Einsatzleiter, ich habe einen Mitarbeiter, der steht unter Alkohol, ist er verantwortlich. Das heißt, er hätte ihn gar nicht rausschicken dürfen. Passiert irgendwas, ist der Einsatzleiter dafür rechtlich haftbar. Und das wissen viele Vorgesetzte wissen das gar nicht. Und also auch diese Schulungen führen wir dann durch, was passiert eigentlich, oder welche Aufgaben habe ich und Pflichten als Vorgesetzter, wenn ich von sowas eben erfahre.
Ja. Ja, Herr Dobisch, wir können jetzt, denke ich, noch stundenlang über das Thema reden. Eine Frage hätte ich noch. Leute, die Alkohol trinken und sich das eben nicht eingestehen wollen, dass sie Alkoholiker sind, sind ja sehr erfinderisch. Ich habe mal einen Fall mitbekommen, da kam ein Kollege zum Dienst und hat Orangen dabei gehabt und nach einer halben Stunde wurde er mal ganz lustig, weil er sich da Wodka in die Orangen reingespritzt hat vorher. Ja, und das ist natürlich erstmal, hat keiner den Zusammenhang erkannt. Wie kann man denn da ein bisschen sensibilisiert sein als Kollege?
Also ich sag's mal ganz offen und ehrlich, wenn das einer drauf anlegt, werden sie es nicht mitbekommen.
Okay.
Die sind tatsächlich so offender. Das ist dann wirklich Zufall, absoluter Zufall, aber sie werden es nicht mitbekommen. Die einzige Möglichkeit, so wie Sie sagen, dass der plötzlich überheblich wird, überschwänglich und voller Freude von einer Sekunde auf die andere, da kann man sich dann mal Gedanken machen, wenn es über einen gewissen Zeitraum geht. Aber ansonsten wird man es nicht feststellen, weil die Ideen und wie diese Menschen das schaffen, das ist unglaublich, der Ideenreichtum, was man alles machen kann. Also wirklich Wahnsinn. Von daher, es ist eigentlich sehr, sehr schwer feststellbar.
Ja. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist so Thema Medikamente, Aufputschmittel. Wenn jetzt ein Kollege den 20. 24-Stunden-Dienst übertrieben am Stück macht und immer noch volle Power hat, ja, auch das ist ja sicher, deswegen muss jetzt, muss man sich mal Gedanken machen, was da los ist.
Genau, also Medikamente, also mittlerweile Medikamente sind ja mittlerweile auf dem aufsteigenden Ast, und das heißt, das größte Problem sind tatsächlich mittlerweile die Medikamente. Also es dauert nicht mehr lange, bis Medikamente den Alkohol eingeholt haben.
Okay.
Also allein schon, wenn ich zur Arbeit fahren war, bevor beim Zahnarzt zum Beispiel, steht in vielen Tabletten, die ich bekomme, drin, ich darf gar nicht mehr zur Arbeit fahren. Mhm. Und ich habe von Ihnen vorhin einen Podcast auch angeschaut, wo Sie auch von der VBG auch geredet haben, Unfallversicherung. Wenn da zum Beispiel ein Unfall passiert und es wird nachgewiesen, ich habe dieses Medikament, das ist eine ganz normale Schmerztablette, ja, habe ich schon ein Problem. Oder wenn ein Arbeitsunfall dann passiert, mir so nachgewiesen. Also es geht jetzt nicht nur um die Medikamente, die mich, oder Aufputschmittel, die mich jetzt total high machen, sondern um ganz normale Medikamente eben. Und das ist ein Bereich, der wird also immer größer.
Ja, Herr Dobisch, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich denke, der eine oder andere ist jetzt ein bisschen sensibilisiert, vielleicht auch mal für sich selber überlegen, ob da was vielleicht zu machen wäre. Ich würde mich freuen, wenn wir es bei Gelegenheit mal wiederholen oder noch eins draufsetzen. Gerne. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.